Die Suche nach dem Predigtthema heute wurde mir recht leicht gemacht, dachte ich zuerst. Denn ich habe ja diesen Vers bekommen zur Einsegnung von Timo. Aber dann habe ich mir angeschaut, was für einen wahnsinnigen Vers die Verwandtschaft ausgesucht hat. Und ich fragte mich, meint ihr das ernst? Weil, wenn wir so einen Vers lesen, ja, der kann ja richtig gut klingen. Aber dann schaust du dir mal die Umgebung an und merkst du, wow, das ist ja geschrieben, oder es geht um diesen Text, um einen Menschen, und es ist geschrieben im Buch Josua, und es geht auch um den Josua. Und Josua war für unsere Verhältnisse heute ein Eroberer und ein Krieger. Jemand, der in seinem Leben eigentlich vor allem Kampf und Eroberung kannte. Und der Vers ist eigentlich für Josua und für Krieger und Eroberer. Ich gebe euch so ein bisschen Kontext, ja? Wir lesen im Josua-Buch Kapitel 1. Ich lese die Verse davor, bevor dieser wunderbare Vers kommt. Und dort steht geschrieben, also der Diener Mose war quasi sein Vorgänger, er war der Leiter davor, war bestimmt auch sein geistlicher Vater. Und Mose hat das Volk aus Ägypten geführt, Mose hat das Volk durch die Wüste geführt, in der Hoffnung, sie in das gelobte Land zu bringen. Und jetzt ist der Mann tot. Und jetzt ist da dieser zarte Leiter Josua, der hat die Hosen gestrichen voll. Er ist jetzt alleine mit einem Millionenvolk mitten in der Wüste. Und alle sind ihre Feinde im Grunde genommen. Und der Einzige, der auf ihrer Seite ist, Gott. Und Gott spricht zu diesem Josua. Wir lesen davon ab Vers 5. Gott sagt, solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Also Gott sagt, was für Mose galt, gilt auch für dich. Der Segen, der auf Mose lag, der gilt auch auf dich. Das Versprechen, ins gelobte Land zu gehen, das Mose bekommen hat, du bist der Nachfolger. Und dann geht's, ich werde dich nie verlassen und dich nie aufgeben. Das ist doch mal ein Einstellungsgespräch, oder? Gott sagt zu ihm in seinem neuen Job, übrigens, ich werde dich nie verlassen und ich werde dich nie aufgeben. Und das gilt auch für uns heute, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dieselbe Aussage. Gott legt sich fest. Gott sagt nicht, Allah Akbar, mal schauen, wie Gott mir will, mal schauen, wie Gott sich entscheidet. Nein, Gott sagt ganz klar, ich werde mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben. Und er sagt weiter, sei stark und mutig. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Und jetzt kommt der Vers. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das ist der unmittelbare Kontext dieses Verses. Und wisst ihr was? Das ist eine Hammerzusage für Timo, aber es ist auch eine Hammerzusage für uns. Es ist eine Hammerzusage für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Weil die Zeiten haben sich geändert. Wir führen jetzt keine Eroberungskriege im Namen Gottes. Es ist nicht unser Auftrag. Wir sind nicht Krieger Gottes im Sinne von, dass wir irgendjemandem Leid tun sollen oder irgendjemandem Land wegnehmen sollen. Sondern das Neue Testament definiert diese Dinge neu und es wird klar gesagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ja, also nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern wir haben andere Herausforderungen. Wir haben geistliche Herausforderungen, wir haben einen Feind, der uns versucht anzugreifen, einen geistlichen Feind. Und wir haben die Herausforderungen des Tages. Wir sind geplagt mit Krankheit, wir sind geplagt mit Erziehungsproblemen, wir sind geplagt mit Konflikten, mit all dem. Das sind die Kämpfe, in denen wir stehen. Und hier wird gesagt, egal wohin du auch gehst, erwarte Gutes von Gott. Gott, der Papa, spricht zu seinen Kindern. Das ist Vaterschaft Gottes. So ist Gott drauf. Ich weiß nicht, was für ein Vaterbild du hast, aber das ist der himmlische Papa. Und er sagt ganz klar, egal wohin du auch gehst, erwarte Gutes von mir. Das ist eine Haltung. Gott sagt, das ist die geistliche Haltung vom Papa und habe auch diese Haltung in dir selbst. Habe keine Angst, egal wohin du gehst, Gott ist mit dir. Und dann geht es weiter. Gott will an deiner Seite sein und niemand soll sich gegen dich behaupten können, wenn Gott mit dir ist. Das heißt, egal wie schwierig die Situation ist, hey, du bist nicht alleine, Gott ist bei dir, er lässt dich nicht los, er hält dich fest. Das ist so Hammer. Gerade wenn man in neue Situationen reingeht im Leben. Als Familie geht man in Erziehung. Man bekommt ein Kind. Man denkt, das ist so eine physische Masse. Das ist ein Lebewesen. Aber dann merkst du, das hat auch einen Geist und es muss geformt werden, es muss erzogen werden. Das hat einen Charakter. Es kopiert alle Schwächen und all das, ja. Es wird komplizierter und immer komplizierter. Und wie gut zu wissen, wir sind da nicht alleine als Eltern, wir sind da nicht allein als Menschen, als Erwachsene, sondern Gott sagt, ich werde bei dir sein. Gott verspricht, einen nicht zu verlassen und niemals aufzugeben. Gott sagt nicht, wenn du lieb bist, bleibe ich bei dir. Das machen wir manchmal Eltern so. Das ist, manchmal rutscht es uns raus, ja. Wenn du nicht tust, was ich will, ja, dann gehe ich, ja, oder ich lasse dich alleine oder sowas. Aber Gott ist da ganz anders. Er ist der gute Papa. Und er ermutigt ihn wieder, sei stark und mutig. Und dann spricht er von etwas, gehorche gewissenhaft den Gesetzen Mose. Gut, das ist das Alte Testament. Wir haben ein Update bekommen. Im Neuen Testament, im Römer 8 wird es definiert, wir sollen jetzt nicht von unserem Bibelbuch jetzt das Gesetz Mose nehmen und es auswendig lernen, weil dann sind wir gute Juden. Aber wenn du noch kein Jude bist, sagt die Bibel, sei entspannt, du musst jetzt nicht ein Jude werden. Ja, sondern im Römer 8, das ist festgelegt, Kapitel 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das heißt, mit Jesus sind wir von dem Gesetz befreit. Wir sollen nicht quasi das Gesetz Mose total als unsere Richtschnur haben, auch wenn da sehr viele gute Dinge enthalten sind, sondern das Wichtigste ist die Beziehung zu Jesus und mit Jesus zu leben, in Gemeinschaft mit ihm und mit seinem Geist und uns an sein Wort zu halten. Das heißt, hier wird gesagt, lebe in Beziehung mit Jesus Tag und Nacht und dann wirst du erfolgreich sein. Dann wirst du deine Angst überwinden. Dann wirst du die Zweifel besiegen, denn Gott ist bei dir. Im Alten Testament, da hatten sie Gesetze bekommen und solange sie sich an die Gesetze gehalten haben, ging es ihnen gut. Und dann hat aber Gott gesagt, ich möchte die Menschen noch näher an mir haben. Ich möchte meinen Sohn bringen und ich möchte, dass Jesus lebt in ihrem Leben, in ihrem Herzen, dass sie eine Beziehung zu ihm haben. Und wenn sie in dieser Beziehung mit Gott bleiben, dann wird es ihnen gut gehen. Der Josua, Gott wollte ihn gebrauchen. Ihr habt gehört, das war ein Krieger, das war ein Anführer, das war ein Leiter, das war eine Führungspersönlichkeit. Und Gott hat gesagt, ich will dich gebrauchen, damit du mein Volk führst. Das heißt, Gott will auch mich und dich gebrauchen. Nicht nur, damit es irgendwie so uns geht, damit wir uns selbst verwirklichen, sondern damit durch unser Leben andere Menschen gesegnet werden. Damit durch unser Leben andere Menschen von Gott erfahren. Damit durch unser Leben Menschen profitieren. Wir haben einen Auftrag, unseren Glauben mit anderen zu teilen und unseren Glauben ja, so zu teilen, dass er andere begeistert. Und Gott will Eltern dazu gebrauchen, als Familie, als Ehe voranzugehen und anzukommen. Gott liebt Ehen und Gott möchte Ehen segnen und er möchte sie gebrauchen und er möchte sie verändern und er möchte ständig daran arbeiten und uns verändern. Uns nie aus der Schule lassen. Und hier steht ein Rezept für Jung und Alt. Also egal, welche Altersgruppe du bist, Gott will mit dir gehen, er will dich nicht verlassen, er will dich verändern. Aber es hat einen Preis und der Preis ist, dass du sagst, jawohl, Jesus sei mein Herr, sei mein Chef, ich treffe meine Entscheidung für dich und ich folge dir nach. Und das ist dann eine Entscheidung, aber die muss man ja noch im Leben ausleben. Und das ist unser täglicher Kampf, unsere tägliche Herausforderung in Auseinandersetzungen, in Konflikten, in Krisen. Bei Kindern ist es die Erziehung, Freundschaften, Geschwisterrivalitäten, der Kindergarten, die Schule, die Pubertät. Das sind so die großen Kämpfe des Lebens, ja. Und da brauchen sie, die Eltern brauchen aber genauso Gott. Und Gott will in diesem Ganzen uns zur Seite stehen. Und Josua, Gott wollte ihn gebrauchen und Gott wollte ihn dazu gebrauchen, dass andere Menschen geführt werden. Und wir in unserem Alltag kämpfen gegen alltägliche Herausforderungen. Und ich bin ja selber Kind, bin ja selber mittlerweile Papa und habe dann Kinder und ich habe ja Eltern. Und wir haben das als Familie, das wollte ich mal als Zeugnis einbringen, in den letzten Jahren erlebt, dass es schon stimmt, was hier steht, wo Gott sagt, ich werde euch zur Seite stehen, aber es sieht so anders aus. Also wenn man diese Verse so liest, ich werde immer bei dir sein, dann könnte man denken, Gott verspricht uns ein Sonnenscheinleben. Na? Und wer schon lang genug dabei ist, merkt, das ist nicht so gemeint. Sondern was Gott sagt, egal wo drin du bist, ich werde bei dir sein. Wenn ich an einen Vater denke, denke ich an meinen Papa und an die Kinder. Ich muss aus den letzten Jahren dann denken, gerade so das erste halbe Jahr, das letzte Jahr. Mein Papa zum Beispiel, der ist ja Papa von 3 Kindern, 2 Töchter, 1 Sohn. Und naja, wir sind ja eigentlich theoretisch alle ausgezogen und haben ja theoretisch alle unsere eigenen Haushalte und teilweise Familien. Also könnte man eigentlich denken, dass der Papa jetzt nicht mehr so in der Papa-Rolle ist. Aber was wir erlebt haben als Familie war, dass meine Schwester zum Beispiel, sie gehört ja zur Familie, und meine Eltern haben in ihrem Leben eigentlich immer ganz klar gesagt, wir dienen Gott und wir sind mit ihm unterwegs. Und vor 3 Jahren hat mein Papa die Entscheidung getroffen, sogar in seiner Arbeit, in seiner Firma, er ist ja selbstständig, hat überlegt, wohin soll das hingehen. Er hat ja in der Firma eh keinen Nachfolger, der den Laden übernehmen will. Und er könnte einfach weiterhin arbeiten und Geld verdienen, aber er hat irgendwie einen Ruf gespürt, mehr für Gott zu machen. Und hat sich dann entschieden, so die Firma so ein bisschen auf Sparflamme zu fahren und sich mehr für Gott einzubringen und in dem Fall eine Gemeinde zu gründen in Mannheim. Und wenn man das so hört, denkt man, das ist total cool. Aber gleichzeitig muss man sagen, ist bei uns in der Verwandtschaft Großbrand ausgebrochen dadurch. Ungefähr zur ähnlichen Zeit ist meine große Schwester krebskrank geworden. Und das ist halt so ein bisschen krass, ne? Wenn du auf der einen Seite sagst, du machst was für Gott, du engagierst dich, du bist da sehr klar und auf der anderen Seite wird dein eigenes Kind krebskrank und du guckst dann im Grunde genommen zu, wie sie arbeitet, wie sie dann nicht mehr so viel arbeitet, wie sie nicht mehr den Alltag bewältigen kann, wie sie nur noch zu Ärzten läuft, wie sie ihre eigene Tochter nicht mehr erziehen kann, weil sie zu krank ist. Und gleichzeitig ist ja dieses Versprechen von Josua, sei mutig und sei stark, ich werde bei dir sein. Deswegen habe ich so schlucken müssen, als ich diesen Vers bekommen habe, weil ich weiß, was Gott damit meint. Und das ist nicht diese Wolke 7 Leben. Josua hatte dieses Leben auch nicht. Und wenn ich diese 3 Jahre so zurückschaue, da haben wir das erlebt, dass meine Schwester immer kränker wurde. Aber was ich bei meinem Vater gesehen habe, ist, dass sein Glaube immer kämpferischer wurde. Dass auch sein Glaube als Vater für sein Kind immer kämpferischer wurde. Du brauchst keinen kämpferischen Glauben, wenn alles gut ist. Du brauchst keinen kämpferischen Glauben, wenn alles smooth, glatt läuft. Wenn du bei Kindergeburtstagen fragst, na, alles super, da brauchst du keinen kämpferischen Glauben. Aber wenn es wirklich hart um hart geht, da brauchst du einen kämpferischen Glauben. Da kommt es drauf an, hast du einen Glauben, der kämpfen kann, oder hast du nur so einen Glauben, der dich runterzieht und andere? Und ich habe das beim Papa gesehen. Das war, es gibt ja moderne Medien. Auf einmal hat er angefangen, mich zuzuspammen, fast schon mit Bibelstellen, ja. Wo ich dachte dann so, was ist jetzt los, ja. Sonst war er immer brav. Und auf einmal jetzt sendete Tag und Nacht irgendwelche kriegerischen Josua-Bibelstellen aus dem Alten Testament an mich. Was ist denn da los? Und ich lese die durch und denke, das ist ja wie nach Nachrichten, irgendwie Krieg, ja. Und ich habe mich erstmal gestaunt, aber dann habe ich gesehen, okay, der kämpft. Und ich habe gesehen, der kämpft für sein Kind. Ja, und der kämpft im Grunde genommen geistlich, also nicht gegen die Ärzte oder gegen was, gegen Krebs. Was willst du denn da machen? Dann hat er angefangen zu kämpfen und hat angefangen wirklich, wie hat er es immer so schön gesagt, er hat nicht geschrieben, ich schreibe von mir, sondern er sagte, ich schreibe aus den Schützengräben. So, das war so seine Sprache. Ich sitze gerade im Schützengrab. Ne? Und ich weiß dann, meine Schwester hat dann irgendwann die Diagnose nochmal bekommen, dass es halt richtig ans Eingemachte geht, dass ihr der Magen entfernt werden soll und auch ein Teil vom Darm. Und das war so die letzte Schlacht menschlich gesehen. Ja? Und ich kann mich gut erinnern, wo Papa gesagt hat, okay, also er hat es nicht gesagt, wir haben es nur mitbekommen. Er hat die Firma zugemacht. Er hat gesagt, das ist mir jetzt gerade völlig egal. Ich ziehe mich zurück und ich habe was zu tun. Ne? Und er hat gesagt, ich werde jetzt kämpfen. Und ja. Und und für ihn hieß es halt, sich zurückzuziehen, zu beten, einzustehen im Gebet, ja, für sie, für die Situation, mit Leuten zusammen zu beten, Bibel zu lesen, da wirklich, ja, zu kämpfen, fasten, was auch immer, ja, das war so eine richtige Kampfsituation. Und irgendwie hatten uns dann Kinder dann auch mit eingebunden, wir sind dann auch gekommen, haben dann auch mitgebetet und so, aber ich habe irgendwie gemerkt, mein Vater hat auf einmal so eine Militärsprache, ja, und gab es so drei Zeiten in meinem Leben, wo ich das mitbekommen habe. Ne? Und es war alles keine so Sonntagsausflüge, diese Situation, wo es immer ums Eingemachte ging. Und er war richtig in Kampfstimmung, er war richtig in so eine Gebets- und Kämpf- und Bibelstellenzeit und hat er wirklich gekämpft wie ein Löwe. Ne? Und dann kam dieses Wochenende und wir wussten, okay, nächste Woche geht sie ins Krankenhaus, da kommt diese Monster-OP, wo irgendwie alles rauskommt und danach ist irgendwie nur Sterben auf Raten. Und dann haben wir nochmal gebetet und alles und die Gemeinde hat gebetet und in verschiedenen Ländern haben Leute gebetet. Und dann kam der Montag und sie kam ins Krankenhaus. Davor haben wir noch Freitag uns getroffen und gebetet. Es war echt eine starke Zeit. Es war ein Friede da. Es war Kampf und gleichzeitig Friede. Interessante Verbindung. Und dann am Dienstag kam sie ins OP, wurde operiert. Wir haben nichts gesagt bekommen. Mittwoch, wir haben nichts gesagt bekommen. Donnerstag haben die Ärzte nichts sagen wollen. Freitag kamen die Ärzte. Nee, genau, Donnerstag hat Papa angerufen und hat gemeint, es gibt gute Nachrichten. Ich so, was gibt es denn für gute Nachrichten? Ja, warte ab. Okay, Freitag ruft er an und es hieß dann, es gab die Arztvisite und der Arzt sagt, also nicht nur ein Arzt, sondern die ganzen Ärzte, die da mitgemacht haben bei der OP. OP hat unheimlich lange gedauert. Es wurde sogar verlängert mit Narkose nach hinten. Uns wurde immer noch nicht gesagt, wieso und warum. Sie kam danach auf die Intensiv. Wir wussten auch nicht, wieso und warum. Die Eltern, ich habe nur SMS bekommen, wir sind draußen und beten. Ja, okay, wir auch. Und dann am Freitag kam dann der Hauptarzt oder der Chefarzt und hat gesagt, ja, wir haben sie aufgemacht, wir haben nichts gefunden. Es ist kein Krebs da. Wir haben Schiss bekommen, wir mussten Gutachter hinzufügen, um uns vor der Krankenkasse zu verantworten, warum wir für über 20.000 Euro eine OP veranlasst haben mit 5 Spezialisten plus den ganzen Leuten, um einen Krebs zu entfernen, der Montag wahrscheinlich noch da war laut Untersuchung, aber Dienstag war er nicht mehr da. Und die haben gesagt, wir mussten die Gutachter holen, deswegen mussten wir die Narkose verlängern. Weil wir mussten sie ja offen lassen, damit die kommen und begutachten, dass wirklich laut den Bildern der Krebs da war und am Dienstag war der nicht mehr da. Und dass sie nicht irgendwie verklagt werden oder so, ja. Und dann war das so. Und er sagte, tut mir leid, wir haben aufgemacht, wir haben nicht, also er hat nicht gesagt, tut mir leid, aber er sagt, wir haben aufgemacht und wir haben keine einzige Krebszelle gefunden. Und wir haben ihren Magen dann bei der Gelegenheit noch ein bisschen besser verlegt und so, dass er noch ein bisschen besser funktioniert, wenn wir schon mal dabei waren, ja. Und ja, und dann kamen die Gutachter, haben alles begutachtet, wir haben alles schriftlich, und das war der Freitag. Und am Dienstag wurde sie operiert. Und dann sagt sie, ja, und was jetzt? Sie hat davor alle 2 Tage Bestrahlung bekommen. Also Bestrahlung, einen Tag erholen, Bestrahlung, einen Tag erholen, ja. Und sie sagt, ja, sie können am Wochenende nach Hause gehen. Okay, du bist am Freitag, du denkst, du hast irgendwie, dir fehlt die ganzen Organe. Dann sagt dir irgendjemand, sie können am Wochenende nach Hause gehen. Es war schwer für sie, unter die Füße zu kriegen, ja. Also Papa hat gesagt, sie hat nur geheult. Ja, ja, und wir haben auch geheult und wir sind dann Freitag zu ihr gefahren und haben mit ihr gefeiert und am Samstagabend schreibt sie mir, sie ist gerade unterwegs nach Hause, ne? Und Samstagabend war sie schon zu Hause und Sonntag war sie bei sich in der Gemeinde und hat Zeugnis gegeben. Dieser Vers, sei stark und sei mutig, der gilt vom Ende her, Gott ist da treu. Ich will nur sagen, das kann so anders aussehen. Das kann vielleicht auch im Leben von Timo und in der Verwandtschaft und so, wenn man mit Jesus unterwegs ist, das kann man so anders aussehen. Ich will euch das nicht verschweigen. Aber Gott ist gut und am Ende behält Gott sozusagen den Sieg. Meine Schwester, ich frage sie immer wieder nach, wie gut geht's ihr? Ja, und sie sagt, ihr geht's gut. Wir haben meine Oma, die hat uns als Kinder erzogen und gepflegt. Und sie war jetzt im Altersheim. Die letzten Jahre, weil sie war weit entfernt. Der aktuelle Stand ist, dass meine Oma wieder bei meiner Schwester eingezogen ist und sie jetzt meine Oma pflegt. Verstehst du? Die Person, die eigentlich gepflegt wurde, das Kind, kann jetzt die Oma pflegen. Und die sagen, hey Gott, du bist so gut. Weißt du, Gott, du bist so gut. Und deine Versprechen, die zählen. Aber manchmal müssen wir die Geduld haben und nicht in der Situation zu gucken, wie geht's uns, wie fühle ich mich gerade, sondern einfach, wenn wir uns nicht so fühlen, wenn das Wetter nicht so gut aussieht, daran festhalten, was Gott gesagt hat. Und ich sage euch nochmal diesen Vers. Sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht. Das spricht ja von Situationen, wo Menschen verzweifeln, Leute. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Hey, das ist die gute Nachricht. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist er bei dir, egal wohin du auch gehst, wenn du an ihm festhältst. Es sieht nur oft so anders aus. Verstehst du? Und es fühlt sich auch oft so anders an. Aber lass uns nicht Gutfühlglauben haben und Gutwetterglauben haben, weil der hebt sowieso nicht. Sondern lass uns an Gott festhalten, so wie er jetzt ist. Und ja, egal ob es um unsere Kinder geht und um unsere Erziehung oder unsere Ehe, lass uns daran festhalten, dass Gott gut ist und dafür kämpfen. Es lohnt sich. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, dir Ehre für unser Leben, dir Ehre dafür, dass du Menschen einlädst, mit dir zu leben. Und wir mit dir leben, dann ist es spannend. Dann regnet es auch über uns. Dann donnert es auch über uns, dann erleben auch wir Schwierigkeiten, aber wir sind in diesen Schwierigkeiten nicht alleine. Wir sind zusammen verbunden mit einem Überwinder. Und Jesus, du bist der Überwinder, der für uns überwunden hat. Und mit dir sind wir stärker als der, der gegen uns ist, Vater. Danke dafür. Lass uns das immer wieder erleben, lass uns das immer wieder uns daran erinnern, dass du ein kämpferischer Gott bist, dass du für uns kämpfst, auf unsere Seite kämpfst. Und wenn du für uns bist, wer kann wider uns sein? Lass uns das immer wieder einfordern, erleben und uns immer wieder auf dich besinnen. Und du wirst uns nicht loslassen, egal was unsere Herausforderungen, unsere Probleme sind. Danke dir dafür und Ehre dafür. Danke auch für diesen Gottesdienst. Danke für die Menschen, die hier versammelt sind. Sei du ihr Herr und lass die Siege erleben und lass sie kämpfen. Und wo sie Geschwister brauchen zum Kämpfen, lass sie mutig sein und diese anrufen und aufrufen und sagen, hey, komm, kämpf mit mir für meine Kinder, für meine Familie, für meine Ehe, was auch immer. Und wir werden Sieger sein. Danke dafür. Amen.